Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuen aktuellen Ausgabe von Konkret, dem Podcast der HeroCon, wo wir wirklich einfach konkret auf den Kopf neue Themen, die das Handwerk umtreiben, besprechen. Falls ihr euch wundert, wo Robert ist und was ich hier mache, wir haben uns entschieden, dass wir das Format in eine digitale Umgebung zurückholen, um A, weitere Gäste einladen zu können und B, tagesaktueller auf die wirklich relevanten Themen eingehen zu können. Und eine Sache, die bleibt, also A, Robert wird uns auch auf anderen Wege erhalten bleiben. In dem Sinne vielen, vielen Dank erstmal für die vielen, vielen Episoden. Das sind jetzt weit über 30, die wir aufgenommen haben an Robert nach Berlin. Und was gleich bleiben wird, ist, dass wir uns wahnsinnig tolle Gäste mit einladen, mit denen wir dann über aktuelle Herausforderungen und Themen im Handwerk sprechen. Das ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast. Wir haben heute Marc Schnitzler da. Marc, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Niklas. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr schön, dass du Zeit hast. Und genau wie das bei so Selbstvorstellungen ist, die sind manchmal langweilig. Deswegen würde ich Marc so vorstellen, wie ich ihn bisher kennengelernt habe. Für alle, die ihn noch nicht kennen, das werden wahrscheinlich die wenigsten sein. Marc ist gelernter und studierter Tischlermeister und Handwerksdesigner. Aktuell, nach vielen verschiedenen Stationen, ist er Berater für Digitalisierungsfragen bei der Handwerkskammer, kurz BIT-Berater. Korrekt, Marc?
Das ist richtig, also heißt die Bezeichnung.
Und genau, leidenschaftliche Themen, und so habe ich ihn kennengelernt, sind Prozesse, Führung, Selbstwirkung. Warum macht man das, wie man es macht, so wie man es am liebsten hat und wie macht es am meisten Sinn für alle Beteiligten? Und das, was ich am meisten schätze und was mir in Erinnerung geblieben ist bei den ganzen Austauschen, die wir jetzt miteinander schon hatten, ist eben, dass Marc auch mal Dinge anspricht, die unangenehm sind. Und wie sagt man, beim Fußballer geht man dahin, wo es weh tut. Und das aber nie meckernd auf Stammtischparolen-Art und Weise, sondern immer mit einem penetranten, konstruktiv angehauchten Ansatz. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute mit dabei bist. Wir haben uns hier verabredet, um ein wenig über das ganze Thema, ja, Bildung allgemein, Ausbildung im Handwerk, Fachkräfteproblematik zu sprechen. Und wo fängt das an und was kann man konkret dagegen tun? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu deiner Vorstellung oder kannst du damit leben?
Nee, das klingt sehr gut. Mit dem, was du jetzt vorgelegt hast, haben wir ja ungefähr 8 Stunden zu sprechen jetzt gleich.
Ja, ja, genau. Wir haben jetzt noch 8 Stunden Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle wach und munter. Ich habe noch ein bisschen was zu trinken hier hingestellt, gut gefrühstückt. Von daher kann es losgehen. Marc, ganz konkret die erste Einstiegsfrage. Wann und was hast du zuletzt gelernt?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also es ist spannend, das hat wahrscheinlich gar nichts mit Bildung zu tun, aber ich habe mir im Sport was Neues ausgesucht, weil ich mich vorher ganz viel mit Langstreckenlaufen und sowas beschäftigt habe. Und letztes Jahr haben wir an so Highland Games teilgenommen. Auf einmal habe ich so schwere Kugeln heben gelernt. Und das war durchaus eine Herausforderung, weil ich da noch nichts für in petto hatte und da musste ich mir einiges angewöhnen. Das hat am Ende auch ganz viel mit Handwerk zu tun gehabt, weil man da halt auch neue Techniken lernen musste und so weiter. Also tatsächlich gar nicht so sehr beruflich, aber das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten glaube ich, dass man jeden Tag was Neues dazu aufsaugt.
Im besten Fall ist das so. Was ich jetzt nochmal spannend finde, also ich werde so das ein oder andere mal reinwerfen und ich hätte einfach gerne deine Meinung zu. Denn am Ende, es gibt ja so die These, dass man in der Schule vor allem lernt, Anforderungen zu erfüllen, aber nicht wirklich Probleme zu lösen. Siehst du darin einen der aktiven Problempunkte, warum wir auch Probleme oder Schwierigkeiten haben, Menschen ins Handwerk zu kriegen?
Auf jeden Fall. Also jetzt fängst du natürlich sehr früh bei der klassischen Schulbildung an. Da ist das so. Ich habe auch 2 Töchter, wo ich das beobachte. Und da sind wir natürlich in einem Wandel, aber grundsätzlich sind wir da mit einer frontalen Methodik unterwegs. Das heißt, die Idee des Selbstlernens, also des Befähigen, sich selber Dinge beizubringen, ist da im Gro nicht implementiert. Und ich nehme da jetzt mal direkt die Brücke mit zum Handwerk, damit es rübergeht. Da haben wir natürlich ein Problem im Handwerk, was struktureller Natur ist und lange verankert. Wir sind es Ewigkeiten gewohnt gewesen, dass wir uns Dinge frontal beigebracht haben. Und das hat auch lange Zeit so funktioniert. Also es gab immer eine wissende Person, ne, egal ob die jetzt Meister heißt oder wie auch immer, und die wusste im Kern fast alles über den jeweiligen Job. Und es gab jemanden anders, der nicht so viel darüber wusste. Und das gibt es natürlich auf verschiedenen Flughöhen. Und das hat sehr lange gut funktioniert, weil das auch, ich sag mal, immer dieses Wissen so transferierbar war. Und das war auch von Kundenseite völlig okay. Meister wurden angehimmelt als Halbgötter. Wir haben die mit viel Geld bezahlt und keiner hatte eine Ahnung, wie Dinge gehen. Das ist so 30 Jahre zurück, konnten wir uns keinen Reim machen, wie jemand einen Schrank zusammenbaut oder wie jemand ein Bad aufbaut. Keine Ahnung. So. Jetzt kamen aber ein paar digitale Medien und Tools dazu und auf einmal ist dieses Wissen ziemlich frei verfügbar. Für uns als Kunden, aber natürlich auch für jeden Lernenden. Und jetzt haben wir auf einmal ein Problem im Handwerk, weil wir immer noch mit der Vier-Stufen-Methodik da stehen, das heißt also frontal beibringen. Die ist in gewisser Art und Weise richtig, also zum Beispiel, wenn es um Tasks geht, wo es um gefährliche Dinge geht. Da soll niemand was ausprobieren. Also wenn man sich irgendwo verletzen kann, müssen wir das noch frontal machen, müssen das beobachten, können das vielleicht digital begleiten. Da ist das gut. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um digitale Tools geht, die das Handwerk enorm unterstützen, haben wir auf einmal einen Gegenstand, der alles kann. Und meistens kann dieser Ausbildende, ist jetzt nicht böse gemeint, aber meistens das nicht so gut. Und auf einmal wechselt das System. Eigentlich müssten wir da spätestens in Selbstlernphasen wechseln. Wir hängen aber methodisch sehr oft noch in diesem Frontalen. Und das bremst natürlich den Wissensfluss.
Hast du ein Beispiel, wo man in diese Selbstlernphasen reinkommt? Also du bist ja auch mit, ich sag mal, sehr innovativen Unternehmen und Unternehmern in der Praxis zusammen. Hast du Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert? Und wenn ja, wie sieht das aus?
Ja, also es hat im Endeffekt was mit einer Art Wertschätzung und Mitwirkung von jedem Menschen zu tun. Also die Frage, ob man einen Azubi oder jemand, der als Praktikant, was auch immer, neu ins Unternehmen kommt, als potenziell Wissenden betrachtet oder als handwerklich Dummen. Das ist so eine Grundsatzentscheidung. Wenn man nur auf die Handwerksbrille guckt, denkt man, okay, der bringt nichts mit, wir müssen ihm alles beibringen. Wenn wir den aber ab Tag 1 fragen, was hast du dabei, was kannst du? Also ich nehme jetzt mal ein plattes Beispiel, aber bist du im Gaming unterwegs? Wie fit bist du mit Grafiksoftwares? Und auf einmal sagt da jemand ja und ich bin in irgendeinem konstruktiv bauenden Bereich dabei. Und da sind viele Unternehmen, die große Probleme haben, Dinge für Kunden darzustellen, da Technologie zu nutzen, Daten zu produzieren. Dann ist vielleicht dieser 16-70er auf einmal in dem Wissensbereich der neue Gott fürs Unternehmen. Und das ist natürlich total wichtig, dass ich das im Unternehmen ab Tag 1 weiß. Und vielleicht auf diesen Skill auch setze. Und dann haben wir auf einmal sofort so ein Gefüge, wo man sagen kann, okay, der Mensch kann uns da was beibringen. Dann funktioniert natürlich diese Wissenstreppe nicht. Also wenn wir drüber denken, einer weiß alles und der andere nichts. Und dann haben wir auf einmal was auf Augenhöhe, wenn wir jeden als Wissenden betrachten. Und dafür gilt es natürlich im Unternehmen Ökosysteme aufzubauen. Also die Frage immer danach, was interessiert dich, wo willst du hin, wo hast du Wissen, was kannst du uns mitbringen? Also so, dass das Unternehmen quasi ein Gedächtnis aus allen Mitarbeitenden vielleicht auch mitwirken, denn es sind ja nicht immer nur Mitarbeitende, man muss ja nicht für alles jemanden einstellen, sonst kann ja auch jemand aus dem Netzwerk sein. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den die guten Unternehmen machen. Die fragen sich bei jedem, was kann der für unser Unternehmen beitragen?
Glaubst du, dass das eher eine Entscheidung ist? Also klar, ich meine, die Geschäftsführung oder die Geschäftsleitung ist ja meistens dafür verantwortlich, wie sowas aufgebaut wird. Die klassischen Hierarchien, so nenne ich es mal, sind ja eher hierarchisch und nicht zwangsläufig wissenstechnisch geprägt. Oder müssen es nicht zwangsläufig sein? Glaubst du, dass das eher ein Thema ist, was, wo man in der Schulbildung schon anfangen sollte, das aufzubauen? Oder sind es wirklich einfach die Inhaber, die auch sagen, ich habe jetzt den Mut, einfach mal jeden wirken zu lassen in bestmöglicher Form?
Zweiteilig. Also wir haben ja eine Situation, Unternehmen jetzt, die sind auf dem Markt, die sind irgendwie etabliert. Da muss ein klassischer Wandel her, wenn es noch nicht da ist. Also da, glaube ich, liegt das in dieser Geschäftsführerrolle. Und da muss man einfach für diese Durchlässigkeit sorgen, weil wenn wir wissen, da kommen weniger Leute nach, dann kommt am Ende auch weniger Wissen nach und der Bestand, der geht, das sind ja relativ viele, ne? Also wir wissen statistisch, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren um die 30% an Mitarbeitenden und damit auch jede Menge Wissen verlieren werden. So, das heißt, das ist eine Pflichthausaufgabe, sich da zu rüsten und zu fragen, wer kann hier überhaupt was im Unternehmen und dass er bitte alles das ins Unternehmen noch ausgibt. Und der zweite Teil ist, wir müssen dafür sorgen, dass eine neue Generation nachkommt, die nicht mehr dieses Defizit entstehen lässt. Also ich nenne das ein unternehmerisches Defizit jetzt einfach, das ist doch nicht böse gemeint, aber es ist nun mal da in vielen Unternehmen. Das heißt, wir müssen die Nachkommen im Bereich Wissen mit viel mehr Wissen darüber, wie Unternehmertum funktioniert, ausstatten, damit die sich natürlich, was die Strategie und am Ende auch die Hierarchie angeht, besser aufstellen. Also insofern sind das zwei Systeme, die nebeneinander funktionieren. Wir brauchen Befähigung für die Bestehenden und wir brauchen ein neues Bildungssystem, was dafür sorgt, dass die Nachkommen, wie die gründen, Unternehmen übernehmen, all diese strategischen Fehler nicht mehr einbauen.
Glaubst du, dass das durch die Generationsthematik, also es ist ja immer, wenn neue Generationen kommen, ist immer so, ja, die sind nicht mehr so belastungsfähig und die wollen nicht mehr arbeiten. Glaubst du nicht, dass das schon von der Generation, die nachkommt, sowieso auch gefordert wird? Also das ist ja am gewissen Punkt, wenn der Sinn nicht klar ist, warum ich Dinge tue oder was ich dafür auch persönlich mitnehmen kann, dann fangen die halt einfach in so einem Betrieb gar nicht an.
Ja, aber ist am Ende so, also ich bin kein großer Freund von diesen Generationen-Clashes und Bashings. Es gibt irgendwelche technologischen Bewegungen, die es gab, die dafür gesorgt haben, dass sich eine gewisse Generation anders verhält. Und ich sag mal, wenn da Leute nachkommen, die grundsätzlich eine schlauere Art und Weise haben, Dinge schneller zu lösen, würde ich das erstmal nicht gleichsetzen mit Faulheit oder mit weniger Interesse, Dinge zu tun. Sondern wenn die wissen, wie das schneller geht, dann wollen die das einfach schneller machen. Und das ist erstmal eine gute Eigenschaft. Das trifft jetzt natürlich nicht jeden, aber das wird ja oft einfach unterschätzt, dass wenn man dieser Generation nachsagt, ja, die wollen nicht so viel, dann muss man natürlich fragen, haben die vielleicht ein Rezept, wie es schneller geht? Dann ist es völlig okay, dass sie nicht so viel wollen. Ne? Also insofern sehe ich das nicht allein im Generationsthema. Es ist aber so, dass auf diese neuen Generationen, die jetzt nachkommen, unabhängig jetzt von diesen Buzzword-Bezeichnungen, kommen natürlich erheblich komplexere Aufgaben zu. Und die sind ja ab Sekunde 1 mit viel mehr Wissen und Herausforderungen auszustatten. Das heißt, auf der Persönlichkeitsebene müssen wir die natürlich viel mehr befähigen, weil wir denen auch viel mehr abverlangen und denen zutrauen. Diese Hierarchie im Handwerk, die hat natürlich auch ein sicheres Gefüge. Du kannst dich als Einzelner, als ich sage jetzt mal die Rolle des Azubis, kannst du dich ja auch immer wieder dahin zurückziehen, zu sagen, na gut, ich bin auch der, der nicht so viel weiß. Das ist ja auch irgendwie ein sicherer Mantel und der geht natürlich gerade verloren, weil es an allen Instanzen rappelt. Und wenn ein Unternehmen gut funktioniert und alle wirklich schnell zur Selbstwirksamkeit gebracht werden, haben alle auch eine hohe Verantwortung fürs Unternehmen. Und das kann man so einer jungen Generation dann nicht einfach abverlangen und sagen, so, ihr seid jetzt einfach die, nur weil ihr ein bisschen mehr Wissen habt, habt ihr auch die Verantwortung. Weil ich glaube nicht, dass wir diese Geschwindigkeit, Verantwortung zu übernehmen, wahnsinnig erhöhen können. Das hat auch in einer gewissen Art und Weise was mit Lebenserfahrung, mit Situationen, in denen man wart, zu tun. Das heißt also, wir müssen einerseits schauen, dass die viel schneller zu Wissen kommen können, ne? Also egal, ob die das chatten können oder wo die immer die das herbekommen, dann müssen wir die mit viel mehr Verantwortung ausstatten, dieses Wissen bewerten zu können. Das war auch viel einfacher, als wir früher einen vor der Nase hatten, der angeblich alles wusste und der hat immer gesagt, ja oder nein und dass die Entscheidung war richtig, dann war das auch cool, dann sind wir so auch gewachsen. Das Wachstum war natürlich langsamer, aber es war erstmal immer richtig oder falsch. Das heißt, alle, die jetzt kommen, die werden mit Mengen an Wissen zugeschüttet und brauchen viel mehr Unterstützung dabei, das zu referenzieren. Das heißt also, diese Junioren, die wir uns da ranziehen, die müssen wir natürlich an die Hand nehmen, aber wir müssen uns nicht mehr so sehr um den Wissensfluss kümmern, sondern um die persönliche Qualifizierung, so Dinge auszuhalten.
Was ich nochmal spannend finden würde, du hast jetzt häufiger das Wort Selbstwirksamkeit genannt. Wie würdest du das in zwei Sätzen definieren, damit da alle das Gleiche darunter verstehen?
Also ich nehme jetzt die handwerkliche Brille, die das am einfachsten klärt. In der Lage zu sein, mit seinem Handeln etwas zu erschaffen, was einen dauerhaften physischen Wert hat. Und jetzt hinter dir steht ein Regal, das hat jetzt IKEA gebaut, aber stell dir vor, das hätte ein Schreiner gebaut. Da hatte der vor einem Monat eine Idee, wie sowas aussehen soll. Hat sich das überlegt, hat das in Technik übersetzt, hat eine Konstruktionszeichnung gemacht und einen Monat später steht das da. Und das Ding hat, wenn das gut gemacht ist, Bestand für vielleicht 100 Jahre, wird sogar vererbt. Das ist ein hoch selbstwirksamer Prozess, weil du mit deinem händischen Wirken etwas erzeugt hast, was Bestand hat. Ich glaube, das ist das beste Bild von Selbstwirksamkeit. Und das passiert halt im Handwerk, natürlich auch in anderen Bildungszweigen sehr oft. Ja. Ne? Und dieser Übertrag, also ich finde persönlich, aber ich glaube, das kann ich auch für viele andere sagen, dass man in der Lage ist, Dinge in den physischen Raum zu holen, wo sie Bestand haben und auch eine Messbarkeit. Also, ne, dass man sie anfassen kann und Dinge begreifen oder vielleicht beim Brötchen auch einen Geschmack tasten oder was auch immer. Das hat einen extrem hohen Wert. Und mein Gefühl ist, im Zuge der zunehmenden Digitalisierung steigt dieser Wert, weil viele Dinge, die digital nur existieren, verhandelbar werden, ausgetauscht werden, an Geschwindigkeit gewinnen. Und das halte ich für einen hohen Wert, den es im Handwerk zu halten gibt, den viele andere Wirtschaftszweige eigentlich nicht mehr liefern können.
Ja, du hast am Ende, wenn du mit was fertig bist, du hast ein sichtbares Ergebnis. Das ist halt wirklich schön, wenn man das jetzt mal mit, keine Ahnung, kaufmännischen Berufen vergleicht oder setzt dich vor den Computer, arbeitest 8 Stunden, trägst was in Excel-Tabellen ein, aus vielleicht Automatisierung, dann klappst du den Laptop zu und dann ist alles, was du an der Arbeit gemacht hast, in der Kiste oder sonst wo, aber du siehst es halt nicht. Deswegen genau, vielen Dank erstmal für diese Erklärung. Was ich jetzt super spannend finde, das ist ja so ein, du hast gesagt, so zwei Seitenthema, ne? Die einen müssen befähigt werden und das fordern, die anderen müssen umdenken. Das ist jetzt ja meistens ein Prozess in einem Betrieb, wo junge Menschen reinkommen und da findet das dann auf der, ich sag mal, Mikroebene statt. Was muss ich auf der Makroebene oder auf der höheren Flugebene ändern? Schrägstrich Handwerkspolitik, Bildungssystem allgemein. Wo siehst du da gerade die größten Schwachstellen?
Also, ich würde mit einem Wort, was du ganz intuitiv eingeschmissen hast, mal beginnen. Du hast gesagt, da gucken wir uns Prozesse an. Das Gespräch über Prozesse existiert erstmal im Handwerk noch gar nicht so lange. Und dieses Thema der Prozesse ist, glaube ich, der Game Changer, wenn wir den begreifen. So auf der Einzelebene wird das ja gerade geklärt. In einzelnen Betrieben beginnen das langsam alle zu verstehen. Wir müssen da drauf gucken. Wir müssen Dinge gleichförmig und replizierbar machen. Das ist ja das, was Prozess beschreibt, ohne dabei direkt in einer ISO-Zertifizierung zu landen, aber einen Überblick darüber zu bekommen, wie gehen denn Dinge strukturiert. So, und jetzt fliegen wir einfach mal ein paar Ebenen höher, also auf diese ganze Bundesebene. Es kommt eine böse These, die mir auch viele manchmal übel nehmen, aber in den einzelnen Berufen existieren eigentlich Kernprozesse, die kaum jemand anders macht. Das heißt also, wir könnten auf der Prozessebene viel mehr in der Organisation dazu beitragen, dass nicht so viele dezentrale Unternehmen entstehen, die alle eigene Prozesse sich angeeignet haben. Das ist ein großer, wie soll man es sagen, Missstand im Handwerk.
Wie wird das konkret funktionieren?
Also stell dir vor, es gäbe einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Also wir würden sagen, eine Wärmepumpe baut man ungefähr so ein, ein Brötchen backt man ungefähr so. Jetzt nicht mit allen lokalen Detailliertheiten, also ich kaufe die jetzt die Waren bei dem und dem Händler ein, der 20 Kilometer weg ist. Aber es gibt einen kleinsten gemeinsamen Nenner und ich vermute, das sind 80% der Leistung. Die könnte man komplett standardisieren. Das überlassen wir momentan einem Gründer, dass er sich da was erfindet aus diesem Wissen, was wir dem gegeben haben. Wir könnten den Standardprozess zur Verfügung stellen. Also einmal sagen, so geht das, ne, von erster Kundenanruf bis zum Nachsorgevertrag. Und auf der zweiten Ebene, das Ganze könnten wir auch in der digitalen Infrastruktur zurechtstellen, weil wir sind ja mittlerweile uns, glaube ich, allen klar, dass wir diese Prozesse auch digital abbilden müssen. Egal, was wir damit tun wollen, also ob wir daran kalkulieren wollen, ob wir den beobachten wollen, ob wir Listen darüber erstellen wollen, ob wir dem Kunden Rechnung stellen wollen. Das heißt, wir bilden das ab. Und auch da ist es momentan so, dass circa 1 Million Unternehmen in Deutschland, die wir im Handwerk haben, wahrscheinlich 1 Million Prozesse erfunden haben. Es gibt, keine Ahnung, wie viele 1000 Software-Tools und jeder baut sich da was Eigenes ein. Das heißt also, wir haben auf Datenebene keinen einzigen gemeinsamen Nenner, wie angeblich ein Beruf geht. Und ich glaube, so funktioniert die Zukunft nicht. Also im Bild, wir nehmen jetzt mal das Bauen, weil das ein gutes Beispiel dafür ist. Wenn wir demnächst größere strukturelle Aufgaben haben im Bauen, und die werden wir haben, das haben wir ja gerade gehört, auch wenn sie das Geld nicht richtig politisch ausgegeben haben, da kommen demnächst große Geldbeträge. Und wir wissen alle, dass in dem Land einige Dinge gebaut und saniert werden müssen. So, das heißt, da kommt mal ein größeres Bauvorhaben und wir machen beim Planspiel so, dass ein kleines Handwerksunternehmen nur ein Einfamilienhaus bauen kann in einer Region. Dazu sind die befähigt und dafür reicht der Prozess. Und jetzt kommen auf einmal nur noch Aufträge, die heißen, bau eine Schule, bau ein Verwaltungsgebäude, bau eine Kita neu, bau eine Feuerwehrhalle und bau ein Mehrfamilienwohnen. Dann können die daran nur teilnehmen, wenn sich mehrere lokale Unternehmen eine Datei teilen können auf der gleichen Basis kalkulieren und auch auf der gleichen Datei zusammenarbeiten können. Und die Infrastruktur muss natürlich geschaffen werden. Und das ist nicht das, was wir Planungssoftware nennen. Ja?
Von wem? Also das ist ja immer, also das klingt alles sehr gut. Die Frage ist nur, wer initiiert das? Wer zieht das durch? Wer hat da das Heft des Handelns in der Hand?
Also, wenn es da wäre, könnte ich dir genau berichten, wer es schon macht. Ich gebe dir da zwei Teile von ab. Also es gibt einzelne Satelliten von Unternehmen, wo sich 3-4 Unternehmen zusammentun und die tun genau das. Also im Alltag ist das so, dass die sich nicht mehr selber Softwares beibringen alleine, sondern die treffen sich, die lernen die gleiche Kalkulations-ERP-Software, whatever, die lernen die gleiche CAD-Software. Und die machen das auch alle gleich. Also das heißt, die benutzen den gleichen Linientyp, die benutzen die gleiche Art zu kalkulieren, die ziehen die Datenstämme zusammen. Das heißt, einer von den Unternehmen kann den Auftrag akquirieren und alle drei können ihn auf ihren Maschinen produzieren. Also in so Mikrosystemen funktioniert das. Die eigentlichen dafür, die dafür gut geeignet werden, wären natürlich die Satelliten, die sich schon gebildet haben, die Berufe einen. Also nehmen wir mal eine Innung. Das ist ein lokaler Vertreter, die ist nicht auf so einer hohen Flughöhe, also bundesweit, dass sich dahinter auch ein unfassbar zu hostendes Cloud-System verbinden würde, sondern das ist eine Einheit, die könnte das bereitstellen. Und da sitzt ja so ein Kreis Unternehmer bereits zusammen, aus einem Beruf. Und die haben das ja vor einigen Jahren schon mal hinbekommen. Also ne, vor 30, 40 Jahren haben die sich einen Einkaufsring geteilt. Das war ja die gleiche Idee. Wir kriegen das alleine nicht hin. Wir können die Marktpreise nicht halten, also lass uns zusammen einkaufen. Und wenn wir die Idee in den digitalen Raum übersetzen, sind, glaube ich, solche Größen an Verbünden die notwendigen Einheiten. Und wenn man die als ein Cluster versteht, kann man die dann wiederum zentraler bündeln und Daten sammeln.
Glaubst du, dass also jetzt in der Bilderbuchwelt, wenn das jetzt, bleiben wir bei einer Innung, passiert, wie stehst du zu der These, dass es manchmal gerade auch im Handwerk nicht bewertet wird, wie gut die Idee ist, sondern auch zentral von wem sie kommt, was die Chance angeht, dass sie weitergeführt wird? Den Bereich zu haben, okay, ein Berufsbild lernt das mal gemeinsam zu machen, gehören ja noch andere Parteien mit dazu.
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass wir Lernkurven im Handwerk beschleunigen können, wenn Druck existiert. Wenn alle in der Wohlfühlzone sind, das hat mich so die letzten 25 Jahre Vergangenheit gelehrt, gibt es wenig Notwendigkeit zu handeln. Das heißt, dann wird man langsam, jeder zieht sich in seinen Wohlstand zurück und hofft darauf, dass es immer so weitergeht. Jetzt haben wir aber gerade Zeiten, wo schon einigermaßen Druck im System ist. Also wir merken einerseits, dass es eigentlich einen Markt gibt für die Produkte. Wenn wir jetzt Friseure vielleicht nicht so, wir werden weniger Köpfe, da ist der Markt stagnierend, vielleicht sogar kleiner werdend. Aber nehmen wir mal die ganzen Baubranchen, da ist das eigentlich ziemlich stabil mit Wachstumspotenzial. Gleichzeitig reduzieren sich da radikal die Mengen an Betrieben und auch, wie wir hören, die Mitarbeitenden. Die Zahlen decken das noch gar nicht so sehr, aber grundsätzlich geht da was zurück. Dadurch entsteht ein Druck. Wir haben eine Lage, dass sich wirtschaftlich zurückgehalten wird bei Investitionen. Das heißt, da läuft gerade nicht viel rein. Und das zwingt einige Unternehmen gerade dazu umzudenken. Das ist unschön. Ich sehe da aber immer eine Riesenchance drin, weil das dazu führt, dass man den Status quo in Frage stellt und auch manchmal diese eben benannten zu bedienenden Player-Interessen ein bisschen vergisst, weil man auf einmal sich zusammensetzt und arbeitet gemeinsam am Ziel. Und ich erlebe immer mehr, dass wir diese Zeiten gerade haben. Also insofern sehe ich den Druck, der entsteht, auch als einen guten Partner, um handlungsfähig zu werden.
Wenn du jetzt, bleiben wir mal in der utopisch schönen Welt, wenn du die Wahl hättest, also du könntest 5 Leute mit dir an einen Tisch setzen und an Lösungen arbeiten, dass genau diese Themen systematischer besser funktionieren. Du musst jetzt nicht einzelne Namen nennen, aber wer wären diese 5 Personen oder welche Funktion hätten die?
Also, ich würde mich erstmal in eine Umgebung begeben, wo Leute dabei sind, die vielleicht die Märkte sehen, die aber nicht aus dem Handwerk kommen. Also ich würde mir Leute dazu holen, die die Augen auf unseren Markt haben, das aber anders lösen. Da gibt's ja viele. Also klassische disruptive Unternehmen, die irgendwie verstanden haben, wie es Geld zu verdienen gibt, die haben eine Lösung für, die können halt nur den letzten Meter nicht. Von denen würde ich unbedingt gerne mit am Tisch haben wollen, weil von denen würde ich was lernen wollen.
Hast du ein Beispiel, was dir da im Kopf rumschwirrt?
Nimm mal den Groß, ich nehme mal den Größten, welchen ich gerne in Folien habe, 1,5 Grad. Ne, die wildern gerade auf den Märkten des Handwerks. Wir haben aber mit Handwerk eigentlich nichts zu tun im Geschäftsmodell. Die machen aber gerade eigentlich vor, wie man Wärmepumpen und Solaranlagen montiert, im großen Stil. Die können das nicht besonders gut, aber die haben den Kunden verstanden. Das heißt also, die haben diesen Markt. Und das ist ein enorm wichtiger Blick, dass man versteht, wo sind die Märkte und die Kundenbedürfnisse. So jemanden hätte ich gerne am Tisch. Weil die geben das Bild, was ist das Kundenbedürfnis? Und die beweisen ja auch gerade, dass es keine wirtschaftliche Zurückhaltung gibt, sondern die akquirieren ja Kunden.
Ja. Also in
verrückterweise gar nicht für Kerngeschäftsmodell.
Herzliche Einladung an Philipp Schröder.
mag man dann. Komm vorbei, genau. Also irgendjemanden, der einen disruptiven Blick auf die gleiche Sache hat. Ja. Dann würde ich gerne jemanden dabei haben, der, ich sag mal, sich top-notch mit Technologie und Netzwerk und mit den Bewegungen an KI und Energiefluss beschäftigt, weil das wahrscheinlich unsere Zukunft dominieren wird. Also es werden nicht mehr die Ideen des Einzelnen sein und diese kleinen Prozesse, sondern irgendwer, der wirklich Infrastruktur zur Verfügung stellen kann. Weil das, was ich eben als kleines Bild für Innung beschrieben hat, ist auf der technischen Ebene enorm große Konstruktion, die wir da brauchen. Und die gibt's ja. Die Dinger gibt's weltweit, die gibt's auch bundesweit. Also insofern gibt's da Leute, von denen kann man lernen. Das müssen wir nicht selber erfinden, wie so eine Cloud-Umgebung mit Klientenplätzen und Zugangskontrollen geht. Dann würde ich mir Unternehmer an den Tisch holen, die die Rübe dafür offen haben und die vielleicht sowas schon verändert haben. Gerne auch aus dem Handwerk. Jetzt komme ich langsam an die 5. Und ich würde gerne junge Leute dabei haben, die da mit einem anderen Blick drauf gucken. Also die hast du eben Gen Z genannt. Aber ich nenne mal den guten Teil davon. Leute, die Lust haben, möglichst effizient ihre Zeit mit Arbeit zu verbringen. Also die sehr toolversiert sind, die in dem Alltag ganz viel Technologie nutzen, aber nicht der Technologie wegen, sondern weil sie Dinge gerne einfach lösen. Die werden uns Blick darauf geben können, wie geht denn das in einfach? Also ohne die Dinge, die wir uns mit Krämpfen beigebracht haben, in Excel oder in SAP, so eine Liste aufmachen und noch ein Dropdown-Menü. Und das haben wir über 20 Jahre auswendig gelernt und können das jetzt und sind auch stolz drauf. Das ist ja weg. So.
Was heißt für dich junge Leute? Also es gibt ja Organisationen, heißen Junioren und so weiter, dann geht bis 40, 50 hoch. Was ist für dich jung?
Das hat für mich nichts mit Alter zu tun. Also irgendwer, der einen intuitiven Zugang, ob das Digital Native heißt oder so, also Leute, die Technologie nicht als Technologie betrachten, die sie lernen müssen, sondern sehr intuitiv im Alltag einsetzen. Das ist halt eine neue Generation, die nachkommt. Da gibt's aber auch Leute, keine Ahnung, ob ich noch dazugehöre, die versuchen das immer. Also, dass sie irgendwie versuchen, die Technologie so gut wie es geht als Werkzeug zu benutzen.
Das heißt, jung gebliebene Menschen, unabhängig vom Alter. Das ist ja vielleicht
eine ganz gute Frage. Genau. Also, es geht darum, immer über Effizienz nachzudenken. Das ist jetzt natürlich so ein wirtschaftliches Wort. Aber in cool heißt das ja einfach, ich will in so wenig wie möglich Zeit, so viel wie es geht, erledigen.
War das nicht, glaube ich, Bill Gates, der mal sagte, für einen wahnsinnig komplizierten Job nehme ich einfach eine faule Person, weil sie wird eine einfache Lösung finden.
Genau, ja. Das beschreibt auch das Bild, genau. Also so jemand muss am Tisch sitzen, weil der wird uns den Alltag einfacher machen. Und so eine SWOT würde ich so Dinger denken lassen. Und am Ende müssen die natürlich auch mit Mitteln ausgestattet werden. So. Und jetzt kommt nochmal mein Wink zur großen Politik und ein Thema, was mich letzte Woche total beschäftigt hat. Ich habe letzte Woche gelesen, dass Deutschland wieder die Exzellenzuniversitäten ausgerufen hat. Das ist ein langer Prozess. Wir hier in Aachen haben die RWTH. Hut ab, Glückwunsch, super, dass sie das sind. Heißt aber übersetzt, da gibt's also eine Idee davon, dass Dinge, die exzellent sind, mit furchtbar viel Geld von uns als Land gefördert werden. So. Wenn wir uns jetzt eine zweite Meldung, die mich diese Woche beschäftigt hat, angucken. Und zwar habe ich gelesen und auch gehört, dass wir diese großen Infrastrukturpakete, die schuldensubventioniert sind, eigentlich nicht ausgeschüttet bekommen haben. Dinter, ich will nichts bemängeln, sondern ich will sagen, das kommt demnächst. Irgendwann wird das ausgekippt und dadurch entsteht ja eine Aufgabe. Weil momentan ist es so, dass das Handwerk, das wird von vielen dieser Bereiche positiv sehr betroffen sein. Also sie werden enorm viel zu bauen kriegen. Und Status quo ist, dass das Handwerk sagt, wir haben aber gerade auch Fachkräftemangel und zu wenig Unternehmen. Das heißt also, im Status jetzt sagen die schon und signalisieren, wir sind eigentlich nicht in der Lage, das adäquat zu erledigen. Das müsste eigentlich auf höchster politischer Ebene ein Alarmsignal sein. Das heißt also, wenn wir demnächst die Infrastrukturmittel auskippen und wir wollen damit das Land, wie soll man das sagen, restrukturieren, ne? Egal ob das Datenautobahnen sind, echte Autobahnen, kaputte Brücken zu neuen machen und vielleicht auch ein bisschen Energieinfrastruktur dazu bauen. Völlig egal was, das werden alles Handwerker machen müssen. Und wenn wir also sagen, diese Exzellenzuniversitäten, das ist ja die Idee dahinter, heißt, wir wollen die Märkte maximal befähigen. Nur da wird mit diesen Geldern, die da großzügig ausgeschüttet werden, niemand befähigt, der diese Sachen macht. Also insofern frage ich mich, warum gibt es keine Exzellenzcluster Handwerk, wo diese Gelder ausgeschüttet werden, in der gleichen Großzügigkeit, wie das für Forschung und Hochschule passiert, für diese Themen, die ich gerade benannt habe. Also, ne, das ist kein Vorwurf an die Hochschulen, ne? Wie gesagt, und wir brauchen das unfassbar. Wir brauchen mehr Forschung und wir brauchen mehr Wissenstransfer. Aber wir brauchen genauso gut Gelder und den hoheitlichen Auftrag, diese Cluster zu bauen. Und zu diesen Clustern gehören für mich halt diese eben besprochenen Datennetzwerke. Das können wir nicht aus uns heraus, weil im System Handwerk ist zu wenig Geld unterwegs. Ne, also für diese großen strukturellen Veränderungen. Das heißt also, wir brauchen ein großes politisches Signal. Und das heißt Anerkennung dieser handwerklichen, wirtschaftlichen Leistung in dem Land. Und das ist was dringend kommen muss.
Von wem muss das konkret kommen? Wird das Friedrich Merz
also,
oder Katharina Reiche?
Angesiedelt ist das Handwerk ja tatsächlich im Wirtschaftsministerium. Mit ganz vielen Zügen in der Bildung jetzt nicht so. Das ist zum Teil auch das Schulministerium oder die Bildungsministerien. Grundsätzlich, glaube ich, geht es erstmal um einen Konsens, dass wir gesellschaftlich das für so wichtig erhalten, dass wir eine Klarheit haben, dass wir auch alle als Gesellschaft ein politisches Signal tragen. Wir echauffieren uns gesellschaftlich alle zusammen über diese Krise in der Automobilbranche und so weiter. Aber den Wirtschaftsfaktor, das Handwerk fast 20% des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, da reden wir nicht laut genug drüber. Und die einzelnen Unternehmen tun das, aber halt nicht so groß. Ich glaube schon, wir sind nicht laut genug, weil wir sind am Ende, wenn du strukturell auf uns guckst, geht's uns gar nicht so schlecht. Also die letzten Jahre, die haben jetzt in den Zahlen im Handwerk gar keine so großen Einschläge verursacht wie in den anderen Wirtschaftszweigen. Das heißt, die Notwendigkeit, die anderen Wirtschaftszweige zu unterstützen, sieht auf einmal größer aus. Und das stimmt natürlich, wenn man sagt, wir wollen den Status quo halten. Wenn wir aber das Handwerk verstehen würden als jemand, der in manchen Bereichen, wie gesagt, tut mir jetzt total leid, Friseure nicht, die werden nicht daran mitarbeiten, dass wir demnächst mehr Glasfaser- und Cloud-Infrastruktur haben und trotzdem brauchen wir sie. Aber wenn wir uns diese Teile angucken, die brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. Da muss ein Blick drauf gehen, dass wir das, und das ist erstmal eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich verstehe Demokratie immer noch so, dass ein gesellschaftliches Interesse in eine politische Information übersetzt wird. Und diese Stimme ist nicht laut genug. Und ja, da müsste es eine lautere institutionelle Stimme geben, die uns in diese Position rückt. Das sehe ich so.
Ja, genau, mit dem Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt schon, das passiert manchmal, wenn mein Format ein bisschen ändert, über der...
Wir haben doch 8 Stunden.
...durchschnittlichen Podcast-Zeit, die wir bei Konkret haben. Deswegen würde ich zum Ende, also sehr, sehr spannend und ich bin komplett bei dir, dass wir das mit Sicherheit noch 7 Stunden problemlos fortführen und weiter philosophieren könnten. Wenn du jetzt aber trotzdem mal, und das ist ja am Ende, der Podcast heißt Konkret, da geht es einmal um prägnante Lösungen, wenn du jetzt sagst, du wärst jetzt im Wirtschaftsministerium für die nächsten 4 Jahre dafür verantwortlich, da das Handwerk oder grundsätzlich all das, was wir vorhaben als Gesellschaft, als, ich meine, du hast Schulden gesagt, das ist ja Sondervermögen, aber das ist ein schöneres Wort dafür, das möglichst zielgerichtet einzusetzen und das Handwerk oder grundsätzlich die Gesellschaft, da spielt Handwerk ja einfach mit rein, als sehr wichtiger und in Teilen wahrscheinlich unterschätzter Teil. Was würdest du in welcher Reihenfolge ändern?
Boah, das ist eine ganz lange große Frage, wo ich eine kurze Antwort auf finden soll. Also, einen wichtigsten Punkt sehe ich erstmal, es geht um ein maximales Befähigen. Und da ich jetzt nun mal durch einige Instanzen des Handwerks auch schon durchgearbeitet habe, auf verschiedenen Perspektiven, bin ich mir relativ sicher, dass wir sowas wie Exzellenzcluster im Handwerk bilden müssen. Also das, was die Hochschulen haben, brauchen wir genauso. Als Ort eignen sich von mir aus bestehende Bildungsstätten, die müssen aber radikal anders gedacht werden. Also es geht nicht darum, die neu zu dämmen und die gleichen Arbeitsplätze mit schicken Laptops auszustatten, sondern wirklich als Orte, wo wir Unternehmer maximal befähigen. Und da du das Wort konkret genannt hast, wir haben das lange versucht, das auf der strukturellen Ebene zu überlegen, wie das bundesweit geht. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir so einen Satelliten in Aachen einfach bauen. Und das ist, glaube ich, die Antwort, weil einfach nur Geld auszukippen aus einer ministerialen Position bietet keine Lösung, sondern ich glaube, wir müssen erstmal eine kleine Antwort bauen. Und es ist schade, dass das ein bisschen Zeit dauert, aber wir werden erst diesen ersten Schritt gehen machen müssen. Also eine kleine Institution bauen, die beweist, dass das funktioniert. Und wenn die da sind, das ganze Geld in die Hand nehmen, um das maximal im Land zu replizieren. Und das ist eigentlich die Arbeitsweise, in der ich unterwegs bin. Wir machen immer in kleinen Modellprojekten funktionale Dinge und laden ein, die zu teilen. Und bitte nicht neu erfinden alles. Ne? Und die Leute, die was anderes gut gemacht haben, die lade ich auch ein, das zu teilen, dass wir voneinander wirklich lernen können. Und das meint auch vielleicht die Struktur einer ganzen Bildungsstätte. Und wenn wir das haben, dann hätte ich den Punkt, wo ich Geld rein investieren würde. Das ist der eine Punkt auf der Schiene Bildung, um diese, wir haben das ja eben schon mal zweigeteilt, um die zu befähigen. Und der andere Punkt wäre, dass die Unternehmen einfach eine Infrastruktur auch zur Verfügung gestellt bekommen. Weil es werden zu oft die Firmen gefragt, was deren Alltagsprobleme sind. Und die reparieren halt so ein bisschen an sich rum. Aber die haben halt diese große Brille nicht. Und die großen Institutionen, die wir im Handwerk haben, ne, also nehmen jetzt den Zentralverband, ist auch egal, wie die heißen, aber wir haben große Strukturen, die könnten natürlich mit viel mehr Infrastruktur ausstatten und die zur Verfügung stellen. Dann müsste man die aber auch so politisch betrachten, dass man sagt, das ist nicht nur ein verwaltendes Organ, sondern das ist auch ein tragendes und sendendes Organ. Diese Rolle gilt es gerade neu zu finden, weil aus der Historie sind das natürlich eher sehr administrative Organe. Wenn die aber sich selber auch zu multiplizieren.
Und ja auch sehr neutralitätsverpflichtete Organe. Das ist natürlich, wenn du sagst, okay, so geht das oder so gibst du die Richtung vor, dann hast du natürlich, wird man da wahrscheinlich den ein oder anderen Konflikt auftreten sehen.
Wenn wir das Bild von heute haben, 100%, aber dann gilt es halt da einfach einen Kopf draufzusetzen, der handeln darf. Also ne, wir sind ja bei großen politischen Veränderungen. Wir haben das Ding mal aufgebaut als verwaltendes, neutrales Organ und das war auch viele Jahre richtig. Wir haben aber jetzt neue Zeiten und neue Herausforderungen. Da müssen wir das Organ einfach auch befähigen. Dann muss in Frage gestellt werden, ob die Rolle heutzutage reicht, nur was zu verwalten. Weil aktuell sehen wir, dass die Unternehmen, die da quasi verwaltet, administriert und betreut werden, aus sich heraus sind, nicht in der Lage sind, diese großen Herausforderungen zu lösen, weil alle im Alltag mit ihren Alltagstasks beschäftigt sind. Das ist ja auch kein Vorwurf. Die arbeiten alle. Das heißt also, die größeren Modelle und die größeren Technologien, die müssen zentraler und auch vielleicht hoheitlicher zur Verfügung gestellt werden. Und dieses Befähigen, das ist was, glaube ich, was am Ende auf einer ministerialen Ebene an so jemanden übertragen werden muss. Ohne großen Bürokratieaufwand. So, jetzt haben wir noch das nächste Ding angeschossen, was aber in den nächsten Podcast geht.
Das, ich glaube, das machen wir, das Thema nehmen wir dann Folge-Episode, wenn du nochmal zu Gast kommen wirst, und ich glaube, es hat heute auch gezeigt, dass das definitiv lohnenswert ist. Zum Abschluss, es gibt ja ein verbindendes Element. Wir reden ja nicht einfach nur im Podcast, sondern wir haben ja durchaus auch die Idee oder auch gesehen, okay, es gibt irgendwo eine Lücke rund ums Handwerk-Event-Thema. Also wir maßen uns doch nicht an, dass wir auf dieser Flughöhe Probleme lösen. Aber im besten Fall vielleicht einen Mini-Beitrag dazu teilen. Du wirst ja auch dieses Jahr auf der HeroCon mit dabei sein, auch auf der Bühne zu finden sein, so wie ich dich kenne, auch herzlich gerne in den Austausch mit Unternehmern zu gehen, die vielleicht jetzt auch hier einfach die Folge hören und sagen, okay, da finden sie sich in einer gewissen Form wieder und haben Lust, konstruktiv einfach mitzumachen. Marc, worauf freust du dich am meisten, wenn es jetzt am 12. und 13. Juni wir uns in Dortmund wiedersehen?
Du hast es eigentlich schon gesagt, ich freue mich riesig, dass da eine Truppe an Unternehmern zusammenkommt, die ernsthaft was in Frage stellt und Lust hat, an Sachen zu arbeiten. Weil auch das hast du am Eingang schon gesagt, es geht nicht darum, Dinge nur zu bemäkeln, sondern wir müssen ins Handeln kommen. Und ich erwarte da eine Truppe an Leuten, die Bock hat, was zu verändern. Und diese Allianz der Wollenden, die müssen wir einfach immer wieder zusammenkriegen. Und wir müssen dann mit konkreten Handlungsaufträgen an uns alle nach Hause gehen. Da habe ich Bock drauf. Also, dass wir uns 2 Tage lang zuhören und alle mit rauchenden Köpfen nach Hause gehen und jeder eine Idee schmiedet, die er dann hoffentlich im Jahr drauf wieder mitbringt und berichtet, wie viel er weitergekommen ist. Und diese Summe, glaube ich, an Mikroschritten, also ich jetzt mit meiner Bubble da, die ich mache, die würde ich gerne wieder mitbringen und einfach nur zeigen, so weit bin ich gekommen. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die so zentrale Orte dann können, dass man diese dezentralen Strukturen immer mal ab und zu wieder einsammelt, denen zuhört korrigiert, voneinander lernt, Fahrt aufnimmt und auch ein bisschen eine gute Zeit zusammen hat. Das klingt jetzt fast, als ob wir da in der als ob wir uns da in der Schule treffen.
Ja. Finde ich sehr schön. Also wir versuchen ja grundsätzlich, dass wir verschiedene, es gibt ja mehrere Bubbles, die in sich ja sehr viele gute Sachen tun. Auch da einfach den Austausch zwischen den kleinen Blasen einfach mal herzustellen, voneinander zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Da hast du den Geist der Eurocon eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst. Und genau, freut mich sehr, dass du mit dabei bist, dass du mit dabei sein wirst. An der Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und eine Sache, die ich auch gerne etablieren möchte, das ist, ich würde dir gerne das letzte Wort geben.
Oh, jetzt triffst du mich aber unvorbereitet. Was nehme ich da was Großes mit? Ich glaube, ich würde dabei bleiben und gar nicht die HeroCon nennen, sondern einfach nur diese Zusammenschlüsse. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Zukunft uns öfter zusammensetzen und austauschen, weil das passiert am Ende im Handwerk zu wenig, auf allen Ebenen. Und ich meine jetzt nicht so institutionelle Treffen, sondern wirklich, wo wir uns einer Frage widmen. Einer schmeißt was in den Ring und dann wird darum gestritten. Und die Einladungen gebe ich raus und das ist egal, ob man mich dazu einzeln kontaktiert oder ob wir dazu neue Foren bauen. Das halte ich einen der wichtigsten Punkte, wo ich glaube, dass wir vorwärts kommen, um am Ende auch an diesen großen Schrauben zu drehen. Also von unten hoch.
Marc, vielen Dank. Schöne restliche Woche und wir sehen uns spätestens in Dortmund. Mach's gut.
Niklas, ich danke dir. Mach's gut. Bis Dortmund.
Ciao, ciao.